Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Buongiorno, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Kommunikation, Trennung und Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt, damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten verschiedener Lebenssituationen und wir wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. In unserer Folge zum Thema Coaching hatten wir festgestellt, dass alle Lebensbereiche miteinander verknüpft sind. Wenn ich eine Herausforderung in dem einen Bereich habe, begegnet mir die Struktur des Themas auch in allen anderen Lebensbereichen. Egal mit welchem persönlichen herausfordernden Thema du dich gerade beschäftigst, wir geben dir hier praktische Tipps und wir begleiten dich gern auf deinem Weg.
Heute schauen wir uns zum zweiten Mal das Thema Erben und Vererben an. Nachdem wir uns in der letzten Folge schon die gesetzliche Erbfolge angeschaut haben, also das, was der Gesetzgeber uns mitgegeben hat als Standard sozusagen, wollen wir uns heute mal die sogenannte gewillkürte Erbfolge anschauen. Also all das, was man mit einem Ehevertrag oder mit einem Testament so regeln kann. Ja, Yvonne, in der letzten Episode ging es um Wissen, heute geht es um Handwerk, also juristisches Handwerk, sprich die Gestaltung des Erbrechts. Wie machen wir das? Leg los.
Wie machen wir das? Das ist gut. Ja, also das letzte Mal, die letzte Folge, die finde ich ganz wichtig für die Hörerinnen und Hörer, damit man eine Base hat und einfach schauen kann, brauche ich überhaupt ein Testament und was passiert vielleicht, wenn wir im Hinblick auf Pflichtteilsansprüche gucken. Da spielt sozusagen gerade die gesetzliche Erbfolge und die Quotenregelung hinterher eine wesentliche Rolle. Und jetzt schauen wir uns tatsächlich an, wenn ich ein Testament für mich gestalten möchte, welche Form muss das denn haben? Welche Formen gibt es denn alles? Also so, was unterscheiden wir da? Wir haben da unterschiedliche Testamentsformen, nämlich einmal das handgeschriebene privatschriftliche Testament, das notarielle Testament oder das gemeinschaftliche Testament, aber auch die Form des Erbvertrages. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Mhm. Genau.
Ja, was gibt's denn so beim privatschriftlichen Testament? Also das Stichwort Berliner Testament hattest du letzte Woche schon mal reingeworfen. Das scheint also irgendwie so eine Art eines privatschriftlichen Testaments zu sein, vielleicht aber auch nicht.
Ja, ich würde noch einen Schritt zurück machen wollen.
Hol uns mal ab.
Genau, ich würde noch einen Schritt zurück machen an dieser Stelle und erstmal schauen, welche Voraussetzungen sind denn gegeben oder welche Voraussetzungen sind denn erforderlich, damit ich ein eigenes Testament errichten kann ohne Notar. Es gibt ja die Möglichkeit, einmal selber ein Testament zu schreiben oder aber zum Notar zu gehen und der schreibt das Testament und ich unterschreibe es hinterher. Eins vorweg, es ist immer essentiell und ganz, ganz wichtig, dass ein eigenes privatschriftliches Testament auch handgeschrieben ist. Es reicht nicht aus, dass, wenn man eine Sauklaue hat und eine schlechte Handschrift damit, dass man es mit dem Computer schreibt und hinterher unterschreibt. Das ist zu unwirksam wie nichts Gutes. Also, wenn man abends bei einem Glas Wein sein Testament gerne errichten möchte, dann bitte auf jeden Fall noch so nüchtern sein. Ich sag's immer, das ist so ein bisschen dieses, wie errichte ich mein Testament? Man kann sich hinsetzen und das am Schreibtisch ganz klar machen oder man sagt, okay, wir machen uns Gedanken darüber und ich schreibe jetzt mein Testament. Wichtig ist, dass die Handschrift stimmt, gut leserlich ist und dass erkennbar ist, dass ich ein Testament errichten will. Es muss nicht zwingend das Wort Testament drüber stehen. Es macht schon Sinn, es drüber zu schreiben, damit man es weiß. Und natürlich sollte ich testierfähig sein. Zu dem Zeitpunkt. Testierfähig bedeutet, dass ich weiß, dass ich da gerade ein Testament errichte.
Das heißt also nicht zu viel Alkohol.
Nicht nur nicht zu viel Alkohol, sondern vor allen Dingen, es gibt ja auch Menschen, die schon älter sind und eine Erkrankung haben, eine Behinderung haben oder dement werden. Und auch bei der Demenz beispielsweise hat man, es ist ja ein leichtes Wegdämmern und immer wieder mit lichten und klaren Momenten. Und es gibt aber Momente, da weiß man nicht mehr, was man tut. Mhm. Da kann man, für den anderen ist es vielleicht erkennbar und er denkt sich, okay, sie ist noch handlungsfähig oder er ist noch handlungsfähig und kann eine Unterschrift leisten. Darauf kommt es aber nicht an. sondern es kommt tatsächlich hier darauf an, dass derjenige, der das Testament errichtet, vor allen Dingen ein handschriftliches Testament, dann auch tatsächlich testierfähig ist. Also das ist eine ganz wichtige Voraussetzung.
Das heißt also, wenn man an Demenz erkrankt ist, dann ist es schon sinnvoll, gegebenenfalls trotzdem zu einem Notar zu gehen, auch wenn man es handschriftlich machen könnte, um einfach die Testierfähigkeit dann eingeschätzt zu haben? Ja. Oder braucht man sogar einen Arzt dafür, um das einschätzen zu können?
Genau, also so je nachdem, in welchem Stadium einer Demenz man sich befindet oder welcher Grad einer anderweitigen Behinderung vielleicht auch vorliegt, ist es vielleicht wichtig, sich da schon ärztliche Gutachten mit an Bord zu ziehen, auf jeden Fall das nicht mehr handschriftlich zu machen, wenn man Sorge hat, es könnte deshalb angefochten werden, im Hinblick auf die Testierfähigkeit, dass da, wir haben die gesetzliche Erbfolge im Blick und jemand, der testiert, kann ja jemand ganz anderes einsetzen als die lieben Verwandten oder den Ehegatten. Und wenn es dann hinterher da zu Kollisionen kommen könnte, gibt es natürlich dann hinterher Anfechtungsgründe. Und man kann sagen, der Mensch, der das Testament errichtet hat, war nicht testierfähig und konnte es nicht mehr. Der war schwer erkrankt an einer Demenz. Der konnte nicht mehr einsehen, dass er ein Testament errichtet hat. Und das ist natürlich um vieles einfacher, wenn man das belegen kann, dass klare Momente waren und trotz Bestehen einer entsprechenden Erkrankung da noch die Einsichtsfähigkeit bestanden hat. Ein Notar macht es so, dass der sich ja immer ganz lange erstmal plauderhaft mit dir unterhält. Du kommst da rein und ihr habt ja auch schon im Vorfeld dann gesprochen, welchen Inhalt ein derartiges Testament haben soll. Den Inhalt schauen wir uns gleich mal an, was man alles so testieren kann. Und das macht er nicht sozusagen, weil er gerne mit jemandem über das Wetter redet, sondern einfach auch, um zu schauen, ist er hier und jetzt oder sie hier und jetzt und versteht die Situation und weiß sozusagen, was wir hier machen. Das ist so ein lockeres Plaudergespräch, aber es ist auch schon ein Testen für die Testierfähigkeit. Mhm. Es ist keine Geschäftsfähigkeit gefragt, es ist die Testierfähigkeit gefragt. Und das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Also das sind so grundsätzliche Voraussetzungen, Testierfähigkeit, gerade wenn ein Grad der Behinderung gegeben ist oder Demenz mit lichten Momenten und eigenhändig geschrieben, unterschrieben, möglichst lesbar und Ort, Datum, Unterschrift. Ganz, ganz wichtig. Warum ist Ort, Datum, Unterschrift wichtig? Weil man kann ja mehrere Testamente errichten und das jüngste Testament gilt. Also das heißt, wenn ich 5 Testamente gemacht habe, 1 heute, 1 übermorgen, 1 überübermorgen, dann würde das von überübermorgen, das Gericht bekommt alle Testamente, soll die Testamente eröffnen, eröffnet auch alle. Und da muss man ja schauen, wer ist jetzt nun Erbe geworden und was ist der Wille des Erblassers? Das ist ja ungleich schwerer. Und ich komme gleich noch an anderer Stelle darauf, wie damit umzugehen ist, gerade wenn man vielleicht mehrere Testamente hat.
Wenn ein späteres Testament aufgesetzt wird, was nicht den gesamten Inhalt eines vorherigen Testaments ändert, sondern nur in vielleicht in einem Abschnitt oder sowas was verändert, gelten dann beide Testamente weiterhin nebeneinander?
Das kann so sein. Mhm. Das kann so sein, dass die sich ergänzen. Ich empfehle tatsächlich, um Unklarheiten und Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, dann tatsächlich den Widerruf eines alten Testamentes und ein neues Testament in seiner Gesamtheit zu gestalten. Also es gibt wirklich ganz unglückliche handgeschriebene Testamente, wo dann Sachen durchgestrichen sind, an der Seite irgendwas rangeschrieben wurde oder dann noch ein Beizettel dazu gemacht wurde ohne Unterschrift. Dann weiß man gar nicht, was soll denn nun Geltung haben. Da kann man sich fantastisch drüber streiten, gerade im Erbscheinsverfahren hinterher. Wer ist denn Erbe? Was ist gemeint oder was ist bezüglich Vermächtnissen gemeint? Das ist, um jegliche Unklarheiten und Streitigkeiten hinterher zu vermeiden, tut der Erblasser, die Erblasserin wirklich ein Gutes daran, eine klare, letztwillige Verfügung zu errichten, wenn sie das selber macht. Mhm. Wenn sie das vermeiden möchte, solche Unklarheiten, ist es vielleicht doch gut und besser beraten, zu einem Notar zu gehen oder sich auch von einem Anwalt beraten zu lassen. Wenn man sagt, nee, ich möchte das gar nicht notariell, sondern ich möchte es handschriftlich machen, kann man sich ja auch anwaltlich beraten lassen, um dann selber sein Testament zu errichten.
Mhm. Das heißt, der Anwalt würde dann den Text vorformulieren und man könnte dann selber diesen Text abschreiben in ein handschriftliches Testament an der Stelle.
Genau, genau. Das mache ich hier auch so, wenn jemand das Bedürfnis hat. Er möchte nicht zum Notar, sondern möchte das selber für sich erstmal machen und noch kein, in Anführungsstrichen, teures notarielles Testament errichten, sondern sagt sich, nee, das möchte ich erstmal selber. dann kann man das tun und sich da auch beraten lassen, damit man da nicht, ich sag mal, in die juristische Fallen tappt. Mhm. Wenn man da das falsche Wort nimmt, ohne zu wissen, was man mit diesem Wort vielleicht juristisch an Bedeutung auslösen kann, hat man da vielleicht schon, ich sag mal, einen Konflikt ausgelöst, den man vermeiden könnte, ja, wenn man um die Bedeutung von Worten weiß. Da sind ja Juristen doch sehr spitzfindig und auch gerade im Erbrecht, wenn es denn doch, ich sag mal, in Anführungsstrichen um die Wurst geht, dann kann es ja komisch sein, wenn sich die Erben, die nicht bedacht worden sind, die gesetzlichen Erben, hinterher dann doch streiten wollen. Mhm.
Ja. Kommst du auf das Thema Hinterlegung noch? Weil sonst wäre jetzt meine Frage, kann man ein handschriftliches, privatschriftliches Testament auch hinterlegen, damit es gefunden wird?
Dafür braucht es keinen Notar. Das Risiko finde ich eine sehr schöne Frage. Das Risiko bei einem handgeschriebenen Testament ist natürlich, wenn man das in seiner Nachttischschublade aufbewahrt, dass es von den Menschen, die nicht bedacht worden sind und die bei der gesetzlichen Erbfolge bedacht werden würden, weil sie einfach gesetzliche Erben nachstemmen, nach Linien, wir haben es gehabt in der vorhergehenden Folge, dran wären mit der Erbfolge, dass die das Testament, wenn sie es lesen, vernichten und damit ist das Testament weg und wir hätten eine gesetzliche Erbfolge. Das ist eine echte Gefahr. Das darf man natürlich nicht. Man soll es zum Amtsgericht bringen, damit es dann eröffnet wird und der Erbe bedacht wird, aber. Mhm. Ne, der Teufel ist ein Eichhörnchen, sage ich an dieser Stelle. Wenn man da Sicherheit haben möchte, sollte man und kann man auch das Testament hinterlegen an einer sicheren Stelle beim Amtsgericht. Man bekommt dann einen Hinterlegungsschein, da steht eine Nummer drauf und wenn man verstirbt, wird das Testament automatisch dann auch vom Gericht eröffnet.
Hier auch nochmal der Tipp aus meiner Bankzeit. Wenn ein Testament im Bankschließfach liegt, dann sollte jemand wissen, dass das Testament im Bankschließfach liegt. Ansonsten hilft es nicht.
Ja, und auch da ist es ja einfach so, wenn man das Testament ins Bankschließfach legt, wenn derjenige, der den Schlüssel hat und es öffnet, mit dem Inhalt nicht ganz einverstanden ist, ist es weg. Mhm. Ja, also wenn man sich ganz sicher sein möchte, dass es dann auch, wenn man es nicht beim Amtsgericht hinterlegen möchte, was eine sichere Station wäre, dann müsste man vielleicht einen Freund, eine Freundin, die einen überlebt, bitten, das Testament aufzubewahren und dann zur Eröffnung an das Amtsgericht weiterzugeben. Mhm. Ja. Damit dann auch tatsächlich der letzte Wille umgesetzt wird, denn dazu soll es ja da sein. Mhm. Beim notariellen Testament ist es tatsächlich so, dass es üblicherweise beim zuständigen Amtsgericht dann hinterlegt wird.
Gut, wollen wir uns die Inhalte so eines Testaments mal anschauen, was man da so alles reinschreiben kann?
Genau, es gibt ja unterschiedliche Dinge von Testamenten. Du hattest es eben schon mit dem Berliner Testament angesprochen. Man kann einmal, ich sag mal, ein gemeinsames Testament ja auch errichten. Da würde ich ganz gerne hinterher nochmal darauf eingehen, welche besonderen Formen dieses gemeinschaftliche Testament haben muss. Man kann anordnen, dass jemand alleine Erbe werden soll. Man kann anordnen, dass Menschen gemeinsam erben sollen, beispielsweise Alleinerbschaft wäre ein Beispiel. Meine Freundin Lisa soll Erbin nach meinem Tod werden. Miterben wäre Lisa und ihr Mann. Freddy sollen Erbe werden nach meinem Tod. Einfach damit man ein Gefühl bekommt, was bedeuten diese komischen abstrakten Worte. Alleinerbschaft, Miterbengemeinschaft. Was ist das? Bei der Miterbengemeinschaft muss man wissen, wenn ich sage, zwei Menschen oder drei Menschen oder vier Menschen sollen nach meinem Tod Erben gemeinsam werden, das ist ganz häufig beim Berliner Testament, wo man dann sagt, als Schlusserben nach dem Tod des Letztversterbenden sollen unsere Kinder zu je gleichen Teilen erben, dann sind die Miterben. Und was bedeutet Miterben? Aus der vorhergehenden Folge haben wir gelernt, bei der gesetzlichen Erbfolge, dass Miterben immer in einem Boot sitzen und gemeinsam das Haus erben, gemeinsam die anderen Dinge erben und sozusagen den ganzen Kuchen bekommen. Denn in der Erbfolge ist es ja immer so, dass das Erbe sozusagen als Ganzes auf den Erben oder auf die Erben übergeht und dass die Miterben, wenn sie denn da sind, sich auseinandersetzen müssen. Und das hat man auch hier, wenn man also anordnet, dass mehrere Menschen Miterben werden sollen, auch vielleicht zu unterschiedlichen Quoten. Dann ist es so, dass die sich gegebenenfalls auseinandersetzen müssen, weil vielleicht Immobilien mit dabei sind, wenn nicht nur Barvermögen da ist. Genau. Dann gibt es die Vor- und Nacherbschaft. Das heißt, man sagt, der eine soll zuerst erben, der nächste soll, wenn der andere vorverstorben ist oder bestimmte Bedingungen eintreten, dann soll jemand anderes Nacherbe werden. Hat, kann und hat häufig steuerrechtliche erhebliche Nachteile. Das muss man prüfen, ob das tatsächlich gewollt ist. Man sichert da bestimmte Dinge, Erbfolgen oder seinen Willen, aber es hat beispielsweise, wenn derjenige nicht in einer guten erbrechtlichen Steuerklasse ist, der Vorerbe ist, kann das für diesen Menschen tatsächlich erhebliche steuerrechtliche Nachteile haben, weil man zweimal den Steuerfall hat. Das muss man halt einfach wissen.
Und der Vorerbe kann ja auch dann nicht frei über die Erbschaft verfügen, nicht? Das, also man kann das, glaube ich, regeln, nur vom Grundsatz her erstmal nicht, nicht? Das heißt, er ist weiterhin sehr eingeschränkt in dem, was er mit der Erbschaft machen kann.
Genau
nicht?
So. Ne? Ich kann den Vorerben beschränken, in seiner Verfügung beschränken. Und wenn da dem so ist, ne, dann ist der Vorerbe schon ganz schön gebunden in seiner Handlung und hat dann vielleicht etwas geerbt, mit dem er gar nicht umgehen kann. Beispielsweise die Immobilie, indem ich sage, ich ordne Vor- und Nacherbschaft an. Im Hinblick auf die Immobilie bestimme ich, dass Nacherbe der und der wird. Und wenn ich dann den Vorerben nicht befreit habe von den Verfügungen, sondern dass er beschränkt ist, dann darf er beispielsweise die Immobilie nicht verkaufen, ohne die Zustimmung des Nacherben. Und bei einer Immobilie ist es auch so, dass die Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft auch im Grundbuch eingetragen wird. Mhm. Warum? Damit der Vorerbe nicht einfach verkauft. Und damit hat aber der Erblasser beispielsweise gesichert, wenn er möchte, dass die Immobilie im Besitz der Familie bleibt. Und dann sagt er beispielsweise, die Ehefrau soll Vorerbin werden, aber sie ist in ihrer Verfügungsmacht diesbezüglich beschränkt. Nacherben sollen die Kinder werden. Und dann gibt es den Nacherbenvermerk. Dann kann die Ehefrau auch beispielsweise, wenn man keine Wiederverheiratungsklausel, egal, da gibt es ganz viele komische Dinge, die man noch regeln könnte, dann könnte die Ehefrau darüber beispielsweise nicht einfach frei verfügen und das Haus sozusagen würde für die Nacherben erhalten bleiben. Hm. Und wenn es verkauft werden sollte, muss sie sich zwingend immer mit den Nacherben abstimmen, damit sozusagen über die Immobilie verfügt werden kann. Hat Vorteile, hat Nachteile. Der Vorteil ist, die Nacherben sind gesichert. Die Immobilie bleibt erhalten. Der Nachteil ist, derjenige, der Vorerbe geworden ist und nicht frei verfügen kann, wenn da, ich sag mal, Vermögensschwierigkeiten auftreten, dann könnte er diese Immobilie beispielsweise nicht veräußern und das Geld dafür nutzen, um beispielsweise das Pflegeheim zu bezahlen oder wie auch immer. Aber so könnte man es auch beispielsweise davor sichern.
Gut.
Ja, also das sind interessante Dinge. Dann gibt es noch die Ersatzerbschaft. Ersatzerbschaft heißt, ich setze meine Freundin Lisa als Erbin ein, aber Lisa ist vielleicht genauso alt wie ich und vielleicht hat sie auch das Risiko, dass sie vor mir verstirbt. Und dann sage ich, okay, wenn Lisa vor mir versterben soll, dann möchte ich, dass meine andere Freundin diese Lotte erbt. Also das ist die Ersatzerbschaft. Stirbt der eine vorher, dann soll der andere erben. Sollte man immer mitdenken, weil das kann ja einfach passieren. Und wenn ich heute das Testament errichte, ich sage auch immer, Testamente sind was, regeln ja das Leben hier und jetzt. Heute habe ich eine Meinung, wie sozusagen meine testamentarische Erbfolge geregelt werden sollte. Aber es kann sich ja ändern. Menschen sterben, Menschen sind vielleicht auch nicht mehr das, was sie mal waren. Meine beste Freundin ist plötzlich nicht mehr meine beste Freundin, sondern da haben sich Dinge ergeben. Dann kann ich diese Dinge ändern. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern man kann Testamente ändern und man sollte sie auch immer mal wieder aus der Ecke holen und aus der Schublade holen, um zu schauen, soll da was geändert werden? Ist das noch sozusagen up to date oder bedarf es einer Änderung? Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Teilungsanordnung zu regeln. Das heißt, ich hatte ja eben gesagt, dass das Erbe immer als Ganzes übergeht auf den Erben. Und ich könnte aber ja sagen, dass beispielsweise meine Freundin Lisa und meine Freundin Elfi beide zu je gleichen Teilen erben sollen, aber Lisa mein Haus in Weihe bekommt und Elfi meine Wohnung in Bremen. Ne, das könnte ich ja regeln. So, und dann können die beiden sich trotzdem auseinandersetzen und ich habe eine Teilungsanordnung gegeben und gesagt, meine Immobilien sollen aber wie folgt vergeben werden. Ne, dann ist das geregelt, das nennt man Teilungsanordnung. Ob dann hinterher noch eine Ausgleichung stattzufinden hat, steht hier mal auf dem anderen Blatt, das ist dann schon ein bisschen erbrechtliches Hochreck, aber das erstmal so für denjenigen, diejenige, die das Testament selber errichten möchte, nicht einfach nur sagen, das, was ist das sozusagen, es nennt sich Teilungsanordnung. Mhm. Da darf man auch die Worte für benutzen, damit Juristen, die das Testament hinterher in die Finger bekommen, bei Streitigkeiten auch was damit anfangen können. Mhm. Ja. Genau, davon zu unterscheiden ist das Vermächtnis, die Blumenvase. Meine Meißner Blumenvase, die schöne oder die Tasse aus dem KUK-Reich, die hat einen unfassbaren Wert und die möchte ich ganz gerne nicht meinem Erben zukommen lassen. Meine Kinder können damit nichts anfangen, sondern meine Nichte, die sowieso Porzellan sammelt, die soll das bekommen und dann kann ich das anordnen im Wege eines Vermächtnisses. Dann setze ich ein Vermächtnis aus und sage, meine liebe kleine Nichte, die soll die Meißner Porzellanvase erhalten. Und mein Freund Sven, der bekommt meine Bücher. Nein, der bekommt meine Büchersammlung.
Sehr schön. Genau. Das Wort Vermächtnis, das wird ja oft von Menschen nicht in der Art verwandt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Mhm. Also ich glaube so Erbschaft, Testament, Vermächtnis, diese Worte werden oft und gerne miteinander vermischt. Nicht? Sie sind aber juristisch klar definiert. Da darf man, glaube ich, aufpassen, wie man diese Worte verwendet, oder?
Genau so. Ganz häufig wird sozusagen die Erbeinsetzung mit Vermächtnis vermischt. Mhm. Ne? Und dann heißt es, ich vermache mein Erbe an. Mhm. Und dann denkt man sich, nee, das ist ja kein Vermächtnis. Da muss man ja überlegen, was hat der Erblasser mit diesen Worten gemeint? Mhm. Deshalb, wozu ist diese Folge gut? Ist mir einfach wichtig zu sagen, es gibt komische juristische Worte und Begriffe, die ja etwas machen. Mhm. Und wenn ich ein Testament habe und es ist nicht klar, dann muss man es auslegen. Und um das zu vermeiden, dass hinterher vielleicht der Wille, den ich gehabt habe, nicht umgesetzt wird, weil ich nicht wusste, was ich tat. Deshalb gucken wir uns heute mal an, was gibt es da eigentlich für Worte. Und ich finde das sehr gut, dass du sagst, ja, Vermächtnis wird ganz häufig in einen Topf geschmissen mit dem Wort Erbe. Ne? Und Erbschaft wird gleichgesetzt mit Vermächtnis. Nein, das ist es nicht.
Und gleichzeitig kann doch Vermächtnis auch nicht nur Bücher, Tasse und Vase sein, sondern wenn ich jetzt den Fall habe, ich vermache jetzt beim Berliner Testament beispielsweise mein Erbe ist meine Ehefrau. Und die Kinder bekommen einen Betrag X, dann wäre das doch auch ein Vermächtnis an der Stelle, oder?
Ja, aber das würde ich tatsächlich so sagen. Ne? Und würde sagen, und dann muss man ja auch überlegen, wird das angerechnet auf Pflichtteilsansprüche und sowas. Gerade bei solch einer Konstellation muss man hinterher in der anwaltlichen oder notariellen Beratung, wenn man über das Testament nachdenkt, gucken, was ist denn da gewollt? Ne? Mhm. Gerade in so einer Konstellation, will der Erblasser das tatsächlich oder möchte er irgendwas anrechnen lassen? Genau, aber grundsätzlich wäre das da ein Vermächtnis. Mhm. Und nochmal, ein Vermächtnis ist nur ein schuldrechtlicher Anspruch. Ne, es ist kein Erbe, ne, ganz klar kein Erbe, sondern es ist nur ein schuldrechtlicher Anspruch des Vermächtnisnehmers gegenüber dem Erben. Das muss man halt wissen. Und wenn die Vase nicht mehr da ist, weil sie zwischendurch von mir während meiner Lebzeit verkauft worden ist oder weil sie einfach runtergefallen ist, dann gibt es die nicht mehr. Dann kann ich keine Vase mehr herausgeben. Mhm. Und dann gibt es da auch keinen Anspruch mehr.
Mhm. Steuerlich werden Vermächtnis und Erbschaft gleich behandelt? Wenn auch ich jetzt an Geld denke?
Genau, auch ein Vermächtnis ist zu versteuern. Mhm. Genau. Gut. Richtig, es ist ein Erbe. Genau, dann gibt es noch die Auflage. Die klassische Auflage wäre beispielsweise, dass ich das meine Bestattung regle, dass ich das mit auf den Weg gebe und sage, ich wünsche mir ein Begräbnis, ein Urnenbegräbnis statt eines anderen Erdbestattungsbegräbnisses. Andere Auflagen, die noch zu erfüllen wären, beispielsweise, wenn es um Minderjährige geht, dass man auch noch sagt, wie ist damit umzugehen, wenn diejenigen, die Vermächtnisnehmer oder Erben als Erben eingesetzt werden, dass da man da vielleicht das noch mit einer Auflage verknüpft und sagt, ich ordne Testamentsvollstreckung an. Testamentsvollstrecker meines Testamentes soll eine Vertrauensperson von mir sein, die vielleicht auch über juristische Kenntnisse oder sowas verfügt oder jedenfalls der ich so derartig vertraue, dass ich weiß, sie wird meinen letzten Willen in meinem Sinne auch tatsächlich umsetzen.
Nun ist es doch schwierig, einen letzten Willen, also insbesondere über die Form einer Beisetzung beispielsweise, in einem Testament zu verfügen. denn die Beisetzung findet ja recht zeitnah statt und die Testamentseröffnung ja gegebenenfalls viele Wochen später. Dann kann es ja schon zu spät sein, nicht?
Dann kann es schon zu spät sein.
Auflage.
Da macht es schon tatsächlich Sinn, das Testament vielleicht auch so aufzubewahren oder mit Menschen auch rechtzeitig darüber zu sprechen, dass das
oder eine Bestattungsverfügung zu machen.
Oder die Bestattungsverfügung. Und man kann das auch tatsächlich, es besteht ja auch die Möglichkeit, einen Bestatter schon vorher zu beauftragen und das zu klären. Mhm. Das ist, scheuen sich ganz viele Menschen vor, weil das sozusagen, das eigene Ableben zu planen, fällt, glaube ich, ganz vielen ganz schwer. Ich persönlich denke, das ist ganz wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen. Wir hatten auch in anderen Folgen schon über den Tod gesprochen. Ja. Der gehört zum Leben, weil das ist ganz klar. Und wenn man gerne selbstbestimmt lebt, ist es auch etwas Gutes, sich mit diesem Gedanken anzufreunden, auch den eigenen Tod, die eigene Beerdigung gut zu gestalten. Und auch das ist sozusagen das letzte bisschen Selbstbestimmung, was man hat. Und das ist schon sehr gut.
Ja.
Ja. Da Abläufe zu gestalten. Ich gebe das nur einfach mit hin und ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil, es ist erstmal im ersten Moment vielleicht gewöhnungsbedürftig. Aber vielleicht haben wir jetzt Hörer und Hörerinnen, die auch jemanden haben, der gerade, ich sag mal, in der Pflege ist und wo man weiß, Zeiten sind da absehbar. Sich trauen, dieses Thema mal anzusprechen, das ist schon mal ein Schritt. Bedarf vielleicht auch, je nachdem, wie die Konstellation ist, auch eines gewissen Mutes. Aber ich möchte an dieser Stelle einfach ermutigen, weil das ist Selbstbestimmung und das ist vielleicht auch was Tröstliches für alle, das zu tun. Genau, also so, das zur Thema Auflage. Dann Anrechnung von Zuwendungen. Was bedeutet das? Das heißt, beispielsweise gebe ich meinen Kindern schon während meiner Lebzeit Geld. Das eine Kind kriegt Geld fürs Studium, obwohl ich dazu nicht verpflichtet bin, oder zum Hausbau, oder mal hier 5.000, mal da 5.000, weil irgendwas angeschafft wird und ich meine es ja gut. So, und wenn das angerechnet werden soll hinterher auf Erbteile oder auf Pflichtteilsansprüche oder was auch immer, dann sollte man das in diesem Testament tatsächlich ausführen und vielleicht auch sagen, wann welche Zahlungen geleistet worden sind. Einfach damit ganz viel Klarheit besteht und nicht hinterher Streitigkeiten zwischen Miterben oder gerade auch vielleicht bei Berechnung von Pflichtteilsansprüchen entsteht, soll da was, wie soll da was berücksichtigt werden.
Man hört ja manchmal, dass Menschen sagen, sie hätten ihren Pflichtteil geltend gemacht, schon zu Lebzeiten des Erblassers. Das finde ich immer ganz krude, diese Formulierung an der Stelle. Kannst du also, das mal einordnen?
Genau, also sind wir auch jetzt sozusagen, wenn wir uns Pflichtteilsansprüche angucken, was ist ein Pflichtteilsanspruch? Dazu muss man unsere erste Folge mitdenken. Warum? Pflichtteilsansprüche gibt es nur dann, wenn ich als eigentlich gesetzlicher Erbe nicht bedacht bin. Das heißt, beispielsweise die Konstellation, der Erblasser ist nicht mehr verheiratet, hat aber noch zwei Kinder. Und er sagt aber, das eine Kind soll nichts erben, sondern nur das andere Kind. Das hat mich gepflegt bis zum Tod und ist die ganze Zeit für mich da. Das andere und hat auch bei mir mit im Haus gewohnt. Wir leben hier auf dem Lande. Das ist so der Klassiker. Das eine Kind ist mit im Haus geblieben, hat den Elternteil, der jetzt noch übrig geblieben ist, die ganze Zeit versorgt. Und das andere Kind soll nichts mehr bekommen. Und kann auch entsprechend testieren, sodass er jetzt sagt, in seiner Verfügung ist er nicht eingeschränkt durch anderweitige Testamente, so sagt man das und sagt, ich möchte ganz gerne, dass mein eines Kind, was mich pflegt, erbt und das andere soll nichts bekommen. Dann hat dieses andere Kind Pflichtteilsansprüche. Dann wird der eine Erbe qua Testament und das andere Kind hat aber nichts. Mhm. Und dieses andere Kind, was nichts hat, das hat Pflichtteilsansprüche und zwar in Höhe des hälftigen gesetzlichen Erbteils. Und wir erinnern uns an unsere letzte Folge, da haben wir Stumpf ist Trumpf uns angeguckt. Was passiert denn hier? Wir haben hier den Erblasser mit zwei Kindern. Die Kinder würden normalerweise zu je einhalb erben. Und das heißt, der Pflichtteilsanspruch wäre hier ein Viertel. Und ein Viertel ist ein Anspruch in Geld. Das heißt, dasjenige Kind, was nicht erbt, würde gegenüber dem anderen Kind, was geerbt hat, Pflichtteilsansprüche geltend machen müssen, wenn es denn etwas haben möchte von dem Erbe. Und das bedeutet aber auch, dass erstmal Auskunftsansprüche bestehen. Man muss ja erstmal wissen, was ist überhaupt da, damit ich meinen Anspruch beziffern kann, so nennt man das. Also damit ich sagen kann, wie viel Geld möchte ich von dir, dann muss ich erstmal sagen, gib mir bitte Auskunft über den Nachlass, Aktiv- und Passivvermögen, also das, was als Guthaben alles da ist, aber sind auch vielleicht Verbindlichkeiten da, damit ich meinen Anspruch berechnen kann. Und auch Schenkungen, vorhergehende Schenkungen der letzten 10 Jahre, sind auch sozusagen mit aufzuführen in diesem Nachlassverzeichnis, damit ich als pflichtteilsberechtigtes Kind, was nicht bedacht worden ist, Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche berechnen kann und geltend machen kann dann in einem nächsten Schritt.
Mhm. Das heißt, ich kann nicht zu Lebzeiten das ganze Geld an das eine Kind verschenken, um den Pflichtteilsanspruch des anderen zu reduzieren. Das funktioniert dann eben nicht an der Stelle.
Man kann
10 Jahre
man
vorher.
Man kann schenken, genau, aber da muss man gucken, wann. Mhm. Und sollte vielleicht nicht sterben innerhalb der nächsten 10 Jahre.
Mhm.
Genau. Also das sind ganz, ganz wichtige und wesentliche Dinge, die man da wissen sollte bei Pflichtteilsansprüchen. Das fand ich auch eben nochmal eine gute Frage. Das ist kein Erbe.
Mhm.
Ne, also so, das, ein Pflichtteilsanspruch ist einfach nur Zahlung auf Geld und es ist ein Anspruch, der sich von dem Pflichtteilsberechtigten, der sich ja nach der gesetzlichen Erbfolge irgendwie ausgeschlossen war als Erbe, dann daraus ergibt als entsprechende Quote und die ich als Pflichtteilsberechtigter dann gegenüber dem jeweiligen Erben geltend machen muss.
Pfiffi kann nicht erben, nicht? Also der Hund des Erblassers kann nicht bedacht werden im Testament, richtig?
Der ist kein Mensch, genauso.
Das heißt, ich muss dann den Tierschutzverein als Erbe einsetzen, wenn ich möchte, dass sich um Pfiffi gekümmert wird.
Genau so. Mhm. Ne? Ich habe im Folgenden mal einfach so ein paar Beispiele, damit wir so ein Gefühl bekommen, sozusagen, was passiert denn jetzt eigentlich? Ne? Also so, wie formuliere ich etwas richtig und wie formuliere ich etwas falsch, damit, wenn ich da sitze abends mit meinem Glas Rotwein und meine letztwillige Verfügung, testierfähig noch schreiben möchte, mit Ort, Datum, Unterschrift in lesbarer Handschrift, dann kann ich mir ja Gedanken machen und wenn ich dann aufschreibe, mein Sohn Jürgen beispielsweise soll das ein Familienhausgrundstück kriegen und meine Tochter Gisela die Wertpapiere, die Sparbücher und meinen Schmuck, die goldene Sprungdeckeluhr hingegen, kriegt mein Neffe Alexander, dann ist das sehr unklar. Das ist sehr auslegungsbedürftig und man fragt sich, was um Gottes Willen meint er denn damit? Wer soll denn genau Erbe sein und was bedeuten diese Verfügungen? Soll das eine Teilungsanordnung sein? Sollen das Vermächtnisse sein? Wie genau möchte er das denn eingeordnet wissen, der Erblasser? Also ist ganz viel Raum für juristische Interpretation und das gibt ganz viel Raum für Streitigkeiten und um das zu vermeiden, kann man seine Worte weise wählen und nach dem, was wir ja vorher schon gehört haben, über den möglichen Inhalt eines Testaments, könnten wir das so ein bisschen anders einordnen. Wir könnten uns überlegen, was ist denn jetzt sozusagen gemeint? Wer soll denn jetzt eigentlich Erbe werden? Und wenn wir uns das angucken, mein Sohn Jürgen soll das ein Familienhaus bekommen und meine Tochter Gisela die Wertpapiere, könnte da drin gemeint sein, dass die beiden eigentlich erben sollen und eine Teilungsanordnung da drin enthalten sein sollte.
Es könnte aber auch ein Vermächtnis gemeint sein, oder? Bei dieser Formulierung.
Es könnte auch alles andere. Also deshalb, damit man sieht sozusagen, was ist denn da eigentlich mit gemeint, ist es schon gut, sich da juristische Gedanken vorher zuzumachen. Und ich empfehle dann, man hat ja Gedanken, meistens ist es so, wenn Menschen zu mir kommen, dann sage ich immer, was haben Sie sich denn vorgestellt oder was denken Sie sich denn, wie etwas aussehen könnte, damit wir es in eine richtige juristische Bahn mit einer guten Formulierung bringen können. Dazu muss man aber erstmal wissen, ganz unjuristisch, was will ich eigentlich und wir finden die richtige Formulierung dafür. Hier würde ich jetzt erstmal sagen, ein Vorschlag, ein Gedanke, je nachdem, was der Erblasser dann möchte, wäre beispielsweise, dass man sagt, ich setze meine beiden Kinder, Jürgen und Gisela, zu Erben zu je einhalb ein und ich möchte als Teilungsanordnung anordnen, dass Jürgen dabei das Einfamilienhaus erhält und Gisela die Wertpapiere, Sparbücher und den gesamten Schmuck. Dann wäre hier vielleicht auch noch zu klären, soll eine Ausgleichung stattfinden oder sowas, das würde ich da wahrscheinlich auch noch mit reinnehmen. Dann als Vermächtnis beispielsweise soll mein Neffe Alexander die Sprungdeckeluhr bekommen oder erhalten.
Mhm.
So, das wäre etwas, da habe ich Klarheit geschaffen mit dem, was möchte ich jetzt eigentlich juristisch. Denn der Neffe sollte ja vielleicht nicht Erbe werden. Und auch demjenigen, der testiert, erstmal klar zu werden, was bedeutet eigentlich Erbe? Dass man plötzlich sozusagen, wenn ich sage, alle drei erben, dass die drei eine Miterbengemeinschaft sind und sich auseinandersetzen müssen. Und ist es gewollt, dass die alle drei erben oder sollen nur zwei erben oder nur einer erben und das andere Vermächtnisse sein, ne, oder wie auch immer das gestaltet werden soll. Und das, diese Gestaltungsfragen sich da anzugucken, das ist tatsächlich richtig wichtig. Ja. Weil, wir haben es ja gelernt, ein Vermächtnis ist nur ein schuldrechtlicher Anspruch gegenüber dem Erben. Das andere ist die tatsächliche Erbenstellung, das heißt, der gesamte Nachlass geht auf mich als Erben über, im Rahmen der sogenannten Universalsukzession, auch ein tolles juristisches Wort. Also der ganze Kuchen meins, Punkt. Ja.
Wollen wir uns das Berliner Testament, also das gemeinschaftliche Testament, noch kurz anschauen?
Genau, das Berliner Testament ist eine besondere Form. Wir hatten vorhin über das alleinige Testament, das heißt, ich setze mich alleine hin und schreibe das Testament und bestimme, wer Erbe, Miterbe, was auch immer wird, meinen letzten Willen. Ich kann das aber auch mit meinem Ehegatten in einer besonderen Form gemeinschaftlich errichten. Entweder handschriftlich selber oder aber auch notariell. Beim Notar, dann schreibt der Notar das Testament und dann ist es dort ein gemeinschaftliches Testament und wir unterschreiben das als Ehegatten beide. Ich kann es aber auch selber handschriftlich errichten, dann reicht es aus, nochmal, bitte nicht mit dem Computer schreiben, weil man die Handschrift des anderen so doof findet, sondern bitte, bitte ganz ordentlich schreiben, selber schreiben und auch nicht einen Dritten schreiben lassen. Um Gottes Willen, nehmen Sie nicht das Kind, weil es die saubere Handschrift hat. Einer der beiden Ehegatten muss dieses Testament selber mit der Hand schreiben. Mhm. Und von beiden Ehegatten muss es unterschrieben werden. Ort, Datum, Unterschrift von beiden Ehegatten mit Vor- und Nachnamen. Und es ist gut, wenn man oben drüber schreibt, dann gemeinschaftliches Testament und schreibt wir, die Eheleute. Und dann auch, was weiß ich, Gisela Müller und Erwin Müller möchten hier und heute unser gemeinschaftliches Testament wie folgt errichten. Und dann hat man ganz klar, dass das ein gemeinschaftliches Ehegattentestament werden soll. Mhm. Genau. Und beim Berliner Testament gilt die Besonderheit, dass meistens ja gewollt ist, dass die Eheleute sich zunächst gegenseitig einsetzen. Das heißt, der eine, wenn der eine verstirbt, soll der andere zunächst alleine erben und dann als Schlusserbe sollen beispielsweise die Kinder das Kind, wenn keine gemeinsamen Kinder da sind, jemand anderes aus der Verwandtschaft, wie auch immer, erben. Die Besonderheit daran beim Berliner Testament ist die besondere Bindungswirkung, wenn die denn gewollt ist. Das heißt, wenn ich sage, ich treffe meine Verfügung nur deshalb so, also das heißt, der Schlusserbe wird nur deshalb eingesetzt, weil du es genauso tust, dann ist diese Verfügung, die ich treffe, diese erbrechtliche Verfügung, eine sogenannte wechselbezügliche Verfügung. Das schreibt man auch, wenn ich es juristisch begleite oder der Notar, schreibt es normalerweise auch rein. Warum? Weil diese wechselbezügliche Verfügung eine besonders starke Bindungswirkung entfaltet. Was bedeutet das? Wenn ich eine wechselbezügliche Verfügung habe, kann ich das Testament nicht ohne weiteres widerrufen. Und dann kann ich nicht einfach neu und anders testieren. Selbst wenn ich ein handschriftliches Testament gemacht habe, ein gemeinschaftliches, und es enthält eine sogenannte wechselbezügliche Verfügung, bedarf es einer besonderen Form, um dieses Testament, welches nur zu Lebzeiten des anderen dann widerrufen werden kann, widerrufen wird. Mhm. Beispielsweise im Rahmen von Trennung, Scheidung. Da haben wir wieder die Verflechtung von Familienrecht. Wir haben ein Berliner Testament handschriftlich aufgesetzt. Der eine hat das gleich eingepackt und mitgenommen, weil er die Formulare alle mitgenommen hat und die ganzen Ordner. Und ich denke, ach du Schreck, da gibt es noch ein Testament. Und natürlich möchte ich nicht, dass der andere dann noch erbt, sondern ich möchte das widerrufen. Und wenn ich das dann widerrufen möchte, dann muss ich das tatsächlich notariell machen. Mhm. Dann muss der notarielle Widerruf dem anderen auch zugehen. Und dafür sorgt der Notar, ich gehe hin und widerrufe dieses notarielle Testament, damit um Gottes Willen sozusagen während meiner Trennungs- oder während der Trennungsphase der andere dann nicht Alleinerbe wird. Das wäre ja dann meistens, ich sag mal, gerade in einer hochstreitigen Trennungsphase, in Anführungsstrichen der Super-GAU. Das ist ja dann nicht das, was intendiert ist im Hinblick auf eine Vermögensauseinandersetzung. Mhm. Deshalb gehört das auch zur familienrechtlichen Beratung. Mhm. Und dazu die Frage nach dem Erbrecht. Haben Sie ein Testament? Möchten Sie eins errichten? Bedenken Sie bitte, was passiert sozusagen, wenn Sie jetzt keins haben, dann haben wir noch die gesetzliche Erbfolge. Wir haben das letzte Mal bei der gesetzlichen Erbfolge angesprochen, dass wenn wir uns erst noch in der Trennungsphase befinden, der andere Ehegatte noch erbt, solange bis der Scheidungsantrag eingereicht ist und die Zustimmung zum Scheidungsantrag oder ein eigener Scheidungsantrag gestellt wurde. Und das sind da ganz große Besonderheiten, das muss man hier einfach mitdenken. Und deshalb ganz wichtig, sich auch Gedanken darüber machen, soll das wechselbezüglich sein? Ja, nein. Man kann auch beispielsweise reinschreiben, diese Verfügung soll nicht wechselbezüglich sein, dann hat man diese starke Bindungswirkung aufgehoben. Meistens ist es aber gerade diese starke Bindungswirkung, die man gerne haben möchte, weil man sicher sein möchte, dass wenn ich tot bin, der andere gefälligst nichts anderes verfügt. Und das ist einfach, das muss man wissen. Mhm. Das muss man tatsächlich wissen. Und deshalb ist da vielleicht auch, wenn man das gesichert haben will, auch die notarielle Form das Bessere, weil das dann auch nicht einfach verschwinden kann. Wobei, wenn das eine gemeinschaftliche Testament schon einmal eröffnet worden ist, nach dem Tod des Erstversterbenden, dann ist es ja gut. Aber ich lasse das aber mal so im Raum stehen.
Ja, nicht nur im Hinblick auf die Zeit, sondern auch auf die Komplexität, haben wir ja gesagt, Patchwork-Familien und Erbregelungen, da gucken wir uns in einer weiteren Episode an, weil es einfach so umfangreich ist, dass wir es hier nicht reinbringen. Mhm. Trotzdem, um das vielleicht nochmal eben abzurunden, mit einem Erbvertrag kann ich ja ähnliche Dinge erreichen, wie du sie gerade bei dem Berliner Testament beschrieben hast, auch für Menschen, die nicht verheiratet sind. Nicht? Also darüber könnte ich das Gleiche gestalten an der Stelle, diese Wechselbezüglichkeit. Also,
nein, eine Wechselbezüglichkeit nicht. Ein Erbvertrag ist was ganz anderes. Ein Erbvertrag ist, wie das Wort schon sagt, ein Vertrag. Mhm. Das heißt, wir haben hier ein Rechtsgeschäft. Mhm. Es ist kein, in Anführungsstrichen, Testament, sondern es ist eine vertragliche Vereinbarung im Hinblick auf den eintretenden Tod. Mhm. Oder auch zu Lebzeiten können ja solche erbvertraglichen Regelungen auch mit dritten Personen, ja immer mit dritten Personen, auch geregelt werden. Es ist aber eine besondere Bindungswirkung. Aus einem solchen Vertrag kommt man nicht ohne weiteres raus. Der hat eine enge vertragsmäßige Bindung. Das heißt, ich habe nicht ohne weiteres die Widerrufsmöglichkeit oder die Möglichkeit, den Vertrag rückabzuwickeln. Es sei denn, ich behalte mir diese Besonderheiten ausdrücklich vor. Aber stellen wir uns diesen Fall mal vor. Ich schließe einen Erbvertrag, das ist ja meistens diese lebzeitige Zuwendung, auch schon von Immobilien, auch an Kinder oder wen auch immer. Und ich behalte mir ein Wohnrecht vor oder ein Nießbrauchrecht. Das will ich an dieser Stelle auch nicht vertiefen, was da wie besser ist. Das muss man im Einzelfall dann schauen. Ja. Und das bedeutet aber, wenn ich dann sage, okay, ich übertrage die Immobilie heute, und behalte mir aber ein Rückabwicklungsrecht für was auch immer vor. Das kann ja sinnvoll sein. Aber das, was bedeutet das in Praxis dann hinterher für die Menschen, wenn die in 5, 6 Jahren aufgrund eines, was weiß ich was, vertraglich benannten Falls rückabwickeln müssen? Stelle ich mal dahin. Das hat ja unfassbare Rechtsfolgen und ist auch immer schwer, dann tatsächlich rückabzuwickeln. Mhm. Und unabhängig von vielen rechtlichen Fragen, die sich dann stellen, die vielleicht im Vertrag dann nicht mitgedacht worden sind. Man kann ganz viele Dinge damit denken und sollte das auch tun. Aber ich gebe das mal eben so zu bedenken, dass der natürlich eine starke Bindungswirkung hat und man da schlecht aus der, in Anführungsstrichen, Nummer wieder rauskommt.
Ja. Mhm. Ja. Gut.
Vielleicht noch eins.
Ja.
Also was ich ganz wichtig finde, was passiert denn eigentlich, wenn jemand stirbt? Also so, wir haben jetzt ja ganz viel, ein Testament macht man, bevor man stirbt, aber eines Tages tritt der Todesfall ein nach dem Erbfall und die Menschen, die vielleicht von dem Testament betroffen sind sozusagen oder andere, bleiben zurück und man steht da und muss das Ganze abwickeln. Wenn ein Testament vorhanden ist, muss das eröffnet werden. Dann ist die Frage, brauche ich einen Erbschein als Erbe? Ja, nein, vielleicht. Beim notariellen Testament ist es da vielfach einfacher. Da wird meistens kein Erbschein benötigt. Auch Banken brauchen dann keinen Erbschein, sondern freuen sich, wenn sie das notarielle Testament und den Eröffnungsbeschluss des Gerichtes haben. Dann ist man schon wieder berechtigt, über Konten zu verfügen und kann Dinge regeln. Das muss man einfach wissen. Wichtig wäre da in diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal das Thema Vorsorgevollmacht, vielleicht auch über den Tod hinaus, damit Dinge geregelt und bezahlt werden können. Dann ist die Frage, die Abwicklung von Rechtsbeziehungen hört sich mega abstrakt an. Aber stellen Sie sich einen Erblasser oder stellt euch einen Erblasser vor, der ein Haus gehabt hat und dann haben wir einfach ganz schlicht die ganzen Nebenkosten für das Haus. Wir haben die Stromkosten, wir haben die Gaskosten, wir haben
Versicherung,
wir haben die Telefongesellschaften und alles will gekündigt oder geändert oder was auch immer werden. All das. Es ist schön, wenn der Erblasser, die Erblasserin einen Ordner, mehrere Ordner mit geordneten Unterlagen hat. Ich habe das hier in meiner Praxis schon anders erlebt, dass Menschen erstmal ganz hilflos waren, weil sie gar nicht wussten, was es alles gibt. Mein Tipp auch anhand von Kontoauszügen, die man dann irgendwann mal in die Finger bekommt, kann man ganz viel rausfinden, auch die Vertragsnummern und auch den Versorger, damit man einfach weiß, sozusagen, wen darf ich denn da anschreiben.
Da fällt mir gerade ein, wir könnten uns in einer der späteren Episoden auch nochmal das Thema Generalvollmacht vielleicht anschauen. Das ist ja auch ein beliebtes Mittel, mit dem man arbeiten kann und da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen.
Ja, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung,
oder sowas, genau.
Finde ich ganz wichtig. Mhm. Betrifft ja dann auch nicht-eheliche Lebensgemeinschaften. Mhm. Das ist ein sehr schönes Thema, sehr gerne. Genau, und als letztes dann auch, das soll jetzt auch so der Schlusspunkt noch mit sein, wenn ich eine Erbengemeinschaft habe, hinterher mit mehreren Erben, ist die ja meistens auf Auseinandersetzung gerichtet, dann wäre es das. Oder die Abwicklung von Pflichtteilsansprüchen, die Abwicklung von Vermächtnissen, all das sozusagen ist damit umfasst.
Ja.
Genau. Haben wir noch Fragen? An dieser Stelle würde ich mal fragen. Sind noch irgendwelche Fragen? Ich glaube, ich hoffe, dass wir mit unserem kurzen Diskurs zum Testament, ich sage mal, ein bisschen Klarheit geschaffen haben. Und es gibt ganz viele tolle Ratgeber dazu, zu dem Thema. Finde ich gut, sich das mal anzuschauen, damit man da ein gutes Gefühl bekommt. Vielleicht schließt es aber gleichwohl nicht die juristische Beratung aus oder die notarielle Beratung, je nachdem, was man gerne haben möchte. Manchmal hat man sehr komplexe Themen, die auch steuerrechtlicher Begleitung bedürfen, gerade wenn man auch eine Firma hat oder sowas, dass man dann denkt, ups, ne, was machen wir damit? Wichtig.
Ja. Wir wollen ja auch nicht die abschließende, fallabschließende Rechtsberatung machen, sondern im Grunde Fragen aufwerfen, über die man sich Gedanken machen darf in dem Zusammenhang, um dann gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Wachmachen also, für Themen.
Oder eine Fachfrau. Wenn jemand Antworten braucht auf Fragen, dann darf er sich gerne bei dir melden und kriegt dann die entsprechenden Antworten, nicht? Ja, also Erben und Vererben, ein Thema, über das man sich früh Gedanken machen darf und ja, Regelungen finden darf, Regelungen treffen darf, einfach an der Stelle. Und wenn es komplexer wird, dann eben einfach jemanden fragen, der sich damit auskennt. Das war's wieder mal für heute. Wir danken dir einmal mehr fürs Zuhören und deine Zeit und für deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple und bei Spotify. Und weitere Infos, den Link zu unserer Webseite, die Kontaktmöglichkeiten, all das findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit.
Eine gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.